Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
Und ich bin Martin. Howdy, Partners. Wir sind zurück auf Thunder Junction für einen großen Coup. Was für Sweet Rares und Juicy Reprints sich hier versteckt haben, das weiß jedes Schulkind aus Miss Miriams Klasse. Aber unser Geschmack ist da immer etwas Besonderes. Aber hört euch einfach an, was wir mitgebracht haben.
Sattelt die Reittiere, ihr Gesetzlosen. Es wird Zeit, ein Verbrechen zu begehen. Denn wir haben etwas für euch ausgeheckt. Es hagelt Kopfgelder bis zum Exzess. Also lasst euch nicht erwischen und kommt mit uns ein weiteres Mal nach Thunder Junction. Yeeha! Oder besser gesagt, los geht's.
Ja, hallo, Guys. Howdy.
Hi, howdy. Nee, howdy sagt man doch in Australien, oder?
Howdy.
Howdy, ich kenne nur Howdini.
Ja, ich werde die ganze Folge jetzt aussprechen.
So? Sowas wie, warte mal, wie, der Modro! Hieß nicht der Modro? Der hat doch immer so gesprochen!
Ach so, der letzte, wie ist es?
DDR-Staatspräsident,
wie ist es?
Ja, SED-Generalsekretär?
Ah ja, oder das, ja.
Nee, war der jetzt Generalsekretär? Nee, ich weiß es nicht genau. Parlamentsvorsitzender? Modro! Aber der hat eine richtige Wildweststimme. Guck mal kurz nach, bevor wir hier...
Ich guck mal kurz, was der war.
Nur halbes Wissen verbreiten.
Erster Sekretär der Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Bezirk Dresden.
Okay.
Und dann war er auch noch der letzte Vorsitzende des Ministerrates der Demokratischen Republik.
Okay.
Und somit Ende,
als
Chef
noch mal
der Regierung
Modro. War.
Ja.
Regierung Modro.
Er war Chef seiner eigenen Regierung.
Modro, ihr müsst euch mal die letzten Interviews von ihm anhören. Da klingt er so. Wirklich großartig.
Wollt ihr es aber sicher nicht machen, falls es eine Krankheit geschuldet war?
Nein, es ist wahrscheinlich kaputte Stimmbänder, durch irgendetwas kaputte Stimmbänder. Herzlich willkommen, dass ihr uns zuhört. Wir reden übrigens über Magic heute. Genauer gesagt über Thunder Junction. Das hier ist unser sogenanntes Set... Nee, heute nennen wir es nicht so. Heute, ihr habt vielleicht gesehen im Titel, wir nennen es nicht Set Review, sondern irgendwie anders, was wir jetzt noch nicht wissen, wie wir es nennen. Aber wir haben unsere Set Review Struktur quasi, wir haben Dynamit reingesteckt, haben es angezündet und sind daneben stehen geblieben. Und jetzt gucken wir mal, was damit passiert. Das heißt, hier öffnen sich vielleicht neue, ungeahnte Schätze, Goldnuggets, die wir damit freilegen. Vielleicht ist es aber nur ein großer Haufen Geroll, den wir heute hier für euch haben. Das werden wir mal sehen. Was wir festgestellt haben in letzter Zeit, viele Leute, die den Podcast hören, lieben die Stories, aber die Set-Reviews, irgendwie jeder macht halt ein Set-Review und deswegen müssen wir haben Bock mal was Neues zu machen und probieren jetzt einfach mal ein bisschen rum. Oder?
Genau.
Kann man das so unter dem...
Das kann man so sagen.
Und zusammenfassen?
Und wir glauben, dass viele von euch auch nicht die Set-Reviews hören, um nochmal die Mechanismen erklärt zu bekommen, die sie wahrscheinlich schon 5 Wochen vorher im Preview-Artikel gelesen haben und sowieso in jedem Podcast nochmal erklärt bekommen. Das war eine Vermutung. Und andererseits haben wir auch festgestellt, es hat sich so ein bisschen nach Hausaufgaben machen angefühlt, diese Set-Reviews vorzubereiten. Wir wollten ja eigentlich Spaß an diesen Karten verbreiten und auch Spaß für uns haben, wenn wir uns diese Karten anschauen. Und das haben wir mit dieser Folge mal versucht. Wir greifen einfach mal so rein in diesen großen Kartenhaufen von Thunder Junction und berichten über so ein paar Karten, die uns aufgefallen sind, vielleicht noch so ein paar Anekdoten, die wir damit verbinden. Und machen so ein lustiges, ein Besuch auf Thunder Junction könnte diese Folge vielleicht heißen. Wir überlegen uns aber vielleicht noch was Besseres.
Nicht, dass wir keinen Spaß damit hatten, aber wir glauben, dass wir noch mehr Spaß mit haben können.
Genau, wir wollen immer mehr Spaß haben.
Mehr, ja, fun, till your daddy takes your T-Bird away.
Yes.
Und damit zur Vorspeise.
Genau. Vorspeise gibt's Hash Browns.
Mhm. Das ist gut.
Ich habe mal gedacht, das sind so Kuchen, so Brownies aus einer Pfannkuchen.
Ja, na, ich habe die neulich das erste Mal gegessen. Das ist tatsächlich das, was ich gegessen habe, ne? Wer weiß, was es für 1000 Varianten gibt. Das sind sowas wie Kartoffelpuffer. Das heißt einfach so geriebene Kartoffel in die Pfanne Und ich glaube, das war's. Ich glaube, da kommt nichts weiter dazu, außer diese Kartoffelschnetzel. Und dann bappen die so ein bisschen zusammen und werden so angebräunt durchs Braten und dann isst du die zum Spiegelei beim Frühstück.
Genau, ich habe nicht mal geguckt, was waren denn so typische Essen, nachdem wir letztes Mal ja schon typische Essen von Cowboys im Wilden Westen hatten. Und Hashbrowns waren wahrscheinlich auch dabei.
Du meinst wahrscheinlich Hashbrownies?
Nein.
Weil die werden ähnlich geschrieben. Und die sind süß.
Ja, und die sind jetzt auch seit 1. April erlaubt.
Ja, das stimmt. Sonst hätte ich die auch nicht erwähnt.
So.
So, Vorspeise. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Was sind da?
Genau, wir haben einmal Feedback bekommen von Off-Topic Commander. Der hat uns, oder einer von denen, hat uns nochmal auf YouTube kommentiert. Schreibt, hey Jungs, bei Provozieren muss die Kreatur nicht getappt sein. Er bezieht sich auf unsere tolle Gewinnerkarte, die auch bald auf die Reise geht oder jetzt schon auf der Reise ist. Genau, also beim Provozieren muss die Kreatur nicht getappt sein. Man darf sie lediglich enttappen und die Kreatur blocken lassen, falls möglich. There's no requirement for the provoked creature to be tapped or to be able to block. Ja, das macht es natürlich noch attraktiver, diese Mechanik.
Ich finde es super spannend.
Ja, provozieren. Noch nie gehört, aber jetzt kann das bald auf einer Karte gespielt werden.
Ich wette, nur wir haben nie davon gehört, Martin. Ja. Ich wette, alle anderen spielen mit diesen Kreaturen längst und genau, also provozieren. Voll der In-Joke schon.
Da haben wir noch einen Kommentar bekommen.
Ja, Jonas von 4DLife hat uns geschrieben. Liebe Grüße. Heute schreiben wir uns mal die ganzen befreundeten Podcasts. Ne? Ist auch ganz schön. Jonas, liebe Grüße. Guter Mann. Bei dem durfte ich übrigens schon mal eine Nacht pennen. Das war irgendwie ganz, ganz schön. Nachdem wir das Power to the People in Köln hatten, durfte ich bei ihm auf der Couch crashen und da hatten wir einen sehr, sehr vergnüglichen Abend mit sehr vielen Gesprächen rund um Magic und weit darüber hinaus. Und er schrieb uns, super Folge, endlich weiß ich nun auch, was da abgeht auf der Plane. Er meint Thunder Junction. Ich hoffe, er weiß es wirklich. So richtig bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und Guys, ich fühle die Liebe zu Sergio Leone und vor allem Morricone, Ennio Morricone. Ja, 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 das ist toll, das ist schön. Jonas auch ein sehr, sehr musikalischer Typ. Also das hört man auch im Podcast. Der hat diese ganzen Einspieler und sowas alles selber gemacht. Sehr musikalisch, kann sehr gut Klavier spielen. Liebe Grüße und danke für das Feedback.
Ja, vielen Dank. So, dann haben wir noch in der Vorspeise ein bisschen Eigenwerbung für Sachen, die wir außerhalb dieses Podcasts machen, denn die haben uns auch viel Freude bereitet im letzten Jahr und sind auch gefunden worden. Willst du vielleicht anfangen? Oder so eine kleine Einleitung?
Ja, aber ich mache eine Überleitung wieder zurück zu dir, Martin. Haha.
Ah, sehr gut, okay.
Denn Martin macht ja ganz viel mit Podcasts. Und Tasty MTG ist sowas wie sein Freizeit-Podcast quasi. Aber er macht ja noch viel mehr darüber hinaus. Und war unter anderem mit einem auch schon mal für den Grimme Online Award nominiert. Und jetzt gibt's wieder was, wo du nominiert bist und wo man auch für dich abstimmen kann. Was genau ist denn das und was genau hast du gemacht, was womöglich preisverdächtig ist, Martin?
Genau. Ich habe für das Grenzmuseum Schifflersgrund, das ist an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen, habe ich ein Kinderprojekt mitproduziert. Und zwar gibt es da rund um das Museum einen Grenzwanderweg. Da wurden ja Pulte aufgestellt an wichtigen Orten, die ja für die lokale und auch die ja innerdeutsche Geschichte von Relevanz sind. Und da gibt es ein paar Informationen auf den Tafeln. Und die Idee war, da noch was für Kinder mit anzubieten. Und wir haben uns dann überlegt, was könnte das sein? Und wir erzählen quasi an diesen 10 Pulten 10 Geschichten für Kinder. Und man kann dann quasi mit seinem Smartphone da hingehen, kann den Code scannen und dann öffnet sich eine 360-Grad-Landschaftsansicht dieses Ortes. Das hat die Firma Eulefilm gemacht. Und in dieser Landschaft erzähle ich eine Geschichte per Audio, also es ist so Podcast angelehnt, erzähle ich kurze Geschichten. Und parallel zu den Geschichten tauchen dann eben auch noch Bilder auf, wo man die Geschichte dann so ein bisschen nachverfolgen kann. Und genau, das Ganze ist auch ganz toll illustriert worden mit einem niedlichen kleinen Vögelchen von Jenny Händel. Genau. Und genau, für dieses Projekt sind wir alle, das Grenzmuseum und alle, die mitgemacht haben, nominiert für den Digamus Award. Das ist ein Preis für Digitalprojekte in Museen. Und da sind wir jetzt auf der Shortlist gelandet. Und cool. Die Kategorie heißt Hybrides Angebot Shortlist, genau. Und ja, wenn ihr das euch mal anschauen wollt und vielleicht auch einen kleinen Klick auf den Stern hinterlassen wollt für den Publikumspreis, dann verlinken wir euch das in den Shownotes und ich finde das ein sehr schönes Projekt gewesen und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Geschichten für Kinder zu erzählen zur innerdeutschen Teilung und Grenzgeschichte.
Ja, voll und gut. Ich drück dir die Daumen, dass du das gewinnst. Es ist ja ein Jurypreis und es gibt aber auch einen Publikumspreis. Und für den Publikumspreis kann man quasi mit abstimmen. Und unabhängig davon kannst du ja trotzdem den Jurypreis gewinnen oder vielleicht zusätzlich. Ich weiß gar nicht gerade genau, ob man sogar beides gewinnen kann.
Beides, aber...
Ja, cool. Genau.
Aber das ist nicht der einzige, das ist nicht die einzige Nominierung für den Digamus Award in dieser Zweierrunde hier, sondern Geist, jetzt übergebe ich wieder an dich zurück. Ihr seid auch nominiert für den Digamus Award.
Genau, wir sind auch nominiert. Ihr wisst ja, ich mache Spiele mit einem ganz, ganz tollen Team zusammen, wo wir alle möglichen Themen unserer Welt, der Geschichte und der Gegenwart versuchen in Spiele zu packen. Und da ist ein Spiel bei den Nominierten oder auch auf einer der Shortlists für den Digamus Award gelandet, nämlich Friedrich Ebert, Der Weg zur Demokratie. Das ist ein Spiel, das haben wir gemeinsam gemacht mit der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte. Und dieses Spiel hat coolerweise letzte Woche auch den Deutschen Computerspielpreis als bestes Serious Game gewonnen.
Wer Geis mal in glitzernden Klamotten sehen will und das ganze Team, verlinken wir, glaube ich, auch nochmal den Instagram-Kanal. Das sind sehr schöne Bilder geworden. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier ganz offiziell im Podcast.
Ja, das war ein absolutes Highlight, kleines Live-Goal, was wir damit achieved haben und super cool fürs gesamte Team, die daran mitgearbeitet haben. Und ihr könnt sehr, sehr gern auch hierfür beim Digamus Award für uns abstimmen und wir machen daraus, kommt euch vielleicht sogar noch näher, wir machen daraus ein analoges Spiel und das ist gerade in der Crowdfunding-Kampagne bei der Spieleschmiede, das ist quasi die Crowdfunding-Seite der Spieleoffensive und dort haben wir jetzt schon 11.500 Euro eingesammelt, das heißt unser Goal haben wir erreicht, aber wollen natürlich noch ein bisschen sammeln, das heißt darüber könnt ihr das Spiel dann auch in analoger Form beziehen. Genau.
Ja, so. Beim größten Stretch-Goal bringt Geis euch das Spiel in mit glitzernden goldenen Schuhen vorbei. Müssen wir uns Stretch-Goal machen?
Ja, das schauen wir mal. Aber allen wahrscheinlich dann nicht.
Ja, aber es gibt tolle Ergänzungen zu dem Standard-Set. Ja. Also gibt es noch tolle Karten und bessere Materialien. Also es ist ganz toll. Bin sehr gespannt.
Man kann auch sein Antlitz ins Spiel hineinbringen als Illustration.
Ja, das kann dann jeder selber entscheiden. Kann man da auch andere Antlitze einreichen, zum Beispiel...
Das weiß ich nicht. Ja. Da sage ich jetzt mal lieber gar nichts. Okay. Das heißt, wenn ihr das hört, kann es sein, dass ihr gerade noch so mitmachen könnt, wenn es schon vorbei ist. Haltet mal die Augen und Ohren offen, ob es schon draußen ist, ob ihr es vielleicht noch auf einem anderen Wege erhalten könnt, das Spiel. Wir tun auf jeden Fall, was wir können. Der sicherste Weg ist es jetzt, solange die Kampagne noch läuft, dort einfach das Ganze zu unterstützen. So, das heißt, stimmt für uns ab.
Genau.
Beim Digamus Award.
Wir freuen uns, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleibt da aufmerksam, denn wir reiten jetzt geschwind zur Hauptspeise und zum eigentlichen Set-Review von Thunder Junction. Und zur Hauptspeise, da servieren wir Bohnenburger. Bohnen sind total vielseitiges Lebensmittel, sowohl im Wilden Westen als auch heutzutage. Kann man ganz viel machen aus Bohnen, zum Beispiel auch Burger Patties.
Fleisch, genau. Kann das Bohnen auch Fleisch machen? Ja. Ja, ich habe neulich wieder von irgendeiner Bohne gelernt, von der ich noch nie was gehört habe. Ich weiß es gerade nicht. Ich hab die ganze Zeit vor Augen, ich habe so violett-weiße Bohnen, die ich versuche gerade zu ziehen.
Sind das so Ackerbohnen?
Nee. Das sind einfach Buschbohnen. Die Bohne, von der ich eigentlich erzählen wollte, deren Name fällt mir gerade nicht ein. Aber ja, du hast recht. Bohnen, mir fällt keine Kultur ein, die keine Bohnen kultiviert hat und isst.
Ja, das ist schön. Das ist auch was Verbindendes, so eine Bohne.
So eine Bohne ist was sehr Verbindendes, auf jeden Fall.
Genau. Nun aber zu unserem eigentlichen Thema. Wir gucken uns ein paar Karten oder Kartenthemen auf Thunder Junction an und machen auch so eine Preisverleihung light, also auch für alle, die sich daran gewöhnt haben und jetzt erschrocken schon im Sessel sitzen und denken, gibt's das gar nicht? Doch, wir vergeben auch ein paar Preise oder weisen auf Karten hin, die wir toll finden. Mhm. Mit was wollen wir anfangen?
Ich würde gerade anfangen damit, auch wenn viele schon drüber gesprochen haben, aber ich würde gerne noch einmal den absurden Überblick über die Anzahl der in Thunder Junction inklusierten Sets benennen. Ja. Ja, das ist ja so, ihr habt es vielleicht schon gehört, es sollte ein Epilog-Set geben zu Thunder Junction. nachdem es bei March of the Machine Aftermath desaströs endete für Wizards, haben sie gesagt, das sagen der Junction Aftermath Epilog Dingens, lasst mal streichen, komm, wir integrieren das noch schnell mit ins Hauptset und deswegen gibt's hier jetzt diverse Set-Symbole, 5 an der Zahl. Und wir haben die Commander-Decks, ja klar, ne, die kommen immer noch mal extra raus. Die habe ich mir dieses Mal übrigens auch mit angeguckt, weil es war schwierig, zwischen dem Hauptset und allen anderen Sets zu unterscheiden. Also habe ich mir einfach alles angeguckt, was es gibt. Es gibt der große Coup, Big Score. Das ist das mit dieser kleinen Tresortür drauf, glaube ich, ne? Dann gibt es die Eilmeldung.
Ja.
Das sind diese Karten mit, ja, die so im Zeitungslook irgendwie gemacht sind.
Genau, also diese Spells, die alle Crimes begehen.
Die Spells, die alle Crimes begehen, genau.
Ja.
Ja, das ist einfach schön, das zu hören, wie du das ja, so sagst. Dann gibt's die Special Guests. Das ist sowas wie das ist so ein Bonus-Sheet einfach, ne? Sowas wie das Mystical Archive, was jetzt hier noch mit draufgesetzt wurde.
Wobei die Breaking News auch ein Bonus-Sheet sind.
Stimmt, es sind alles Bonus-Sheets, davon mal ganz abgesehen. Dann gibt's noch Promokarten, die immer mal wieder so ein bisschen einzeln sind, aber gut, die sind ja entlehnt auch aus dem, haben wir natürlich noch vergessen, das Hauptset gibt's natürlich auch noch.
Und im Hauptset gibt's noch diese Wanted-Posters von der Bande von Oko.
Stimmt, genau, diese Wanted-Karten gibt's auch noch. Die haben zumindest kein anderes Set-Symbol.
Nee, aber die sind auch nochmal in einem anderen Look und die kannst du auch aufmachen in einem Playbooster, glaube ich. Also kannst du überhaupt alles, glaube ich, mittlerweile in einem Playbooster aufmachen.
Also ich habe mir diesmal zur Recherche diese Kartendatenbank von Wizards genutzt, die sie auf ihrer Homepage haben. Und das hat mir ganz gut geholfen, den Überblick zu behalten, weil da wirklich alle Versionen da sind und auch in welchen Produkten sie drin sind. Und habe mir diese Liste der Produkte nochmal aufgeklappt. Und ich muss sagen, ich kenne das nicht alles, was da drauf ist. Ich gehe mal der Reihe nach durch. Sammler Booster?
Ja.
Ist klar.
Okay.
Play Booster, das sind die normalen Booster. Pre-Release Pack. Okay.
Ja.
Bundle.
Gibt's auch noch anscheinend.
Gibt's immer noch, ja. Event Promo Pack. Das kriegst du so im Laden mal geschenkt. Da sind so 3 Karten drin oder sowas,
ja,
ne?
Ja, okay.
Kann das sein?
Das Event
Promo Pack.
Ja. Klingt logisch.
Ich kenn nur die Promo Packs. Event Promo Packs. Okay. Schwerer Diebstahl. Was ist das?
Weiß nicht, wenn du in den Laden einbrichst und einfach so eine Boosterbox mitnimmst.
Das ist, wenn die noch umverpackt sind in diesen braunen Kartons.
Ja,
so
ja, genau, ja.
Ja, weiß ich nicht genau.
Aha.
Die Commander-Decks gibt's.
Ja.
Biobox-Promokarten sind ja in so einem einzelnen Booster drin.
Ja. Kannst du auch kombinieren mit schwerer Diebstahl.
Meist gesucht.
And Most Wanted, das sind die.
Most Wanted?
Das sind diese. Ist das ist Okos Bande, glaube ich, oder?
Warte mal, ich lasse mir mal kurz filtern. Nach Karten, nee, alle Produkte. Meist gesucht. Ja, das ist so ein Produkt, was ich nicht zuordnen kann. Ach doch, warte, ich klicke drauf und schick mich nach Amazon. Meist gesucht ist ein Commander-Deck.
Ah.
Ach, Most Wanted.
Vielleicht ist schwerer Diebstahl auch ein Commander-Deck.
Ah, okay, das ist der Titel der Commander-Decks. Die haben da einfach. Okay, gut, das erklärt so einiges. Okay, dann haben wir noch Zauberkanonade und Blühende Wüste, das sind dann die anderen beiden Commander-Decks.
Genau.
Okay, wir haben's, alles klar, dann sind's gar nicht so viel, dann haben sie einfach die 4 die nach Verpackungen quasi nur sortiert. Ach,
schwerer Diebstahl ist schön.
Gut, sehr easy, ja, schwerer Diebstahl. Dann gibt's irgendein Set, was ich noch verpasst habe, irgendein Promo-Bundle-Dingens. Ja, verrückt, hindert einen daran, ein bisschen den Überblick zu behalten, aber ob das schlimm ist oder nicht, das können wir ja nochmal an anderer Stelle klären. Ich fand es nur interessant, dass es diesmal wirklich so viel ist durch die Inkludierung von Aftermath.
Ich möchte vielleicht ganz kurz was sagen zu diesem Big Score, den sie inkludiert haben, was eigentlich dieses Epilogprodukt sein sollte. Ich habe mir die Karten heute nochmal angeguckt, um rauszufinden, sieht man da tatsächlich was nach der Story spielt? Weil ich hatte ja letztes Jahr mal, wo wir die Story besprochen haben, haben wir ja gesagt, okay, Jace und Ruska befreien ja dann diesen kleinen Fumori und der Vault explodiert und dann sind sie so Bonnie und Clyde-mäßig jetzt mit ihrem neuen Schützling unterwegs. Und so ein paar Anspielungen gibt's da, also hier Omen Path Journey zum Beispiel, da sind sie mit ihrem kleinen Fumori, da reisen sie gerade irgendwo hin. Und offensichtlich kommen aus diesem Vault auch Monster raus, zum Beispiel der Vault-Born Tyrant, da kommt irgendwie aus dem Vault dann so Dinosaurier raus. Und außerdem kommt aus dem Vault noch der Legion Extruder raus.
Saurier.
When the vault door opened, ancient war machines rumbled to life. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie eine Bedeutung hat für später, aber irgendwie kommen da noch Dinge aus dem Vault raus.
Ja, und dieser Fomori, ist das der Loot? The
das
key
ist der
to
Loot,
everything?
Ja. Den gibt's
Loot.
Auch.
Loot. Wie heißt er im Deutschen? Loot. Okay, heißt auch im Deutschen Loot einfach, genau. Und der teast ja schon sehr, sehr Bloomborough an.
Habe ich mir auch überlegt, ob Bloomborough und Fomori, ob das die gleiche Welt ist oder ob die Fomori nochmal was anderes sind.
Ist nochmal was anderes.
Ja,
aber kommen wir dann bei unseren Predictions später dazu, zu Bloomborough. Heißt es Bloomborough oder Bloomborough?
Ich würde sagen
oder
Borough.
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 Borough. So wie Burial. Okay, naja, gut. Wir nennen es mal so lange irgendwie, wie wir wollen und beim nächsten Mal recherchieren wir dazu.
Heißt auf Deutsch dann Blüborough, weil nicht so viel übersetzen bei deutschen Titeln. Ist die Methode von Wizards.
Ja, genau. Und es gibt ja noch diese ganzen Big Score-Karten, gibt es ja nochmal im Collectors, nicht Collectors, in dem Special Frame.
Ja.
Uff, es ist schwer auseinanderzuhalten. Und die haben übrigens da nochmal ein anderes Artwork.
Und dadurch, dass es halt eigentlich alles hohe Rarities sind in den Big Score-Karten, kannst du mittlerweile ja 3 oder 4 Rares aufmachen in so einem Playboost oder auch beim Draft. Und dann kannst du wirklich sehr mächtige Decks draften, habe ich festgestellt.
Klar, ist auch ein Problem für so Standard und sowas, ne? Hat ja der Professor auch ein großes Video gehabt, weil ein paar von den Karten sind halt schon relevant für Standard und die sind dann halt sehr selten und sehr teuer. Diese Big Score Karten.
Okay, also
wenn du 4 davon brauchst beispielsweise.
Ich habe es beim ersten Draft jetzt aber nicht als übermächtig empfunden. Also es sind schon starke Decks, die rauskommen, aber ich finde dieses Draft-Format bislang sehr schön, muss ich sagen.
Mhm.
Genau, also das gibt's alles in diesem Set zu finden. Und jetzt gucken wir uns doch mal vielleicht ein paar einzelne Karten an.
Warte mal, kleines Ding noch.
Ja.
Outlaws of Thunder Junction. Man sieht ja immer, wenn man bei Scryfall nach dem Set schaut, was das kostet, was das wert ist quasi. Ne? Und Dollarpreise vergleiche ich jetzt mal kurz. Dollarpreis insgesamt, wenn ich alle Karten, also einfach Set Doppelpunkt OTJ eingebe bei Scryfall, dann stehen hier $556. Wenn ich The Big Score eingebe, steht hier 95 Karten, $1,616. Also ein Drittel der Karten und der dreifache Preis am Wert der Karten.
Okay.
Weil es sind halt Mythic und Rares. Ja, ja. Natürlich, klar. Oder nur Mythics. Nee, es sind nur Mythics. Es sind alles Mythics. Ja, irre. Krass. Gut. Sorry. Machen wir weiter. Lass uns mal springen zu was Positivem, zu was Schönen, was uns begeistert, was wir schön fanden.
Genau, also ich hab jetzt so ein längeres Segment vorbereitet. Ich weiß nicht, das würde ich jetzt gleich am Anfang gleich mal machen, weil wir sind ja auf diesem Cowboy-Plane und ich habe mir mal ein paar coole Karten angeguckt. Also Karten, die entweder was mit Kühen zu tun haben oder mit Ochsen oder einfach einen schönen Bezug dazu.
Okay,
sind nicht so
bin gespannt.
Also, ich habe mal angefangen mit dem Hellspur Brute. Der Hellspur Brute, der Höllensporen-Rohling, das ist ein Minotaurus und Söldner, der geborene Cowboy quasi. Aber der Flavortext sagt, der letzte Narr, der ihn Cowboy nannte, durfte sich über einen kostenlosen Ritt zum Grund des Schwarzknochenmoors freuen. Also, Minotauren werden selten, möchten selten als Cowboy angesprochen werden.
Genau, aber dürfen offenbar beritten. Sind offenbar beritten, oder?
Nee,
wenn sich da jemand über einen kostenlosen Ritt freuen durfte.
Achso, hat aber nicht Mount. Verursacht aber Trampelschaden.
Affinität zu Gesetzlosen.
Ja.
Das ist schön. Das ist wie so eine Vorliebe bei der Partnerschaft, Partnerinnensuche irgendwie.
Ja. Hast auch du eine Vorliebe zu Gesetzlosen?
Sind sie Assassine, Hexenmeister, Pirat, Räuber und oder Söldnerin? Dann rufen sie mich an.
Sehr schön. Nächste Karte, die ich rausgesucht habe, ist Holy Cow. Die heilige Kuh. Finde ich aber im Deutschen verliert es ein bisschen. Ochse Engel. Ist der erste Ochsenengel, glaube ich, den es gibt. 2 und ein weißes und kommt da hier so mächtig angeflogen in diese Illustration von Justinia Dura. Ja, Flash Flying und wenn die Holy Cow ins Spiel kommt, dann kriegst du 2 Leben und Scryst 1. Also ist schon mal eine irre Karte.
Für so eine Common.
Holy Cow.
Ist cool, ja.
Dann hier, da ist auch schon ein kleiner Disput bei der nächsten Karte bei mir innerlich. Bovine Intervention ist ein Instant, heißt Deutschen Titel machen wir gleich. Und der sagt, zerstöre ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl. Sein bzw. ihr Beherrscher erzeugt einen 2-2 weißen Ochse-Kreatur-Spielstein.
Bovine?
Bovine,
das ist, Wort kenne ich gar nicht.
Ist Rinder oder auch ein bisschen einfällig oder Tölpel.
Ah.
Also ist quasi die also meine schöne deutsche Übersetzung wäre gewesen, die Rindervention. Hätte ich eigentlich sehr passend gefunden als Übersetzung.
Wäre auch nicht der einzige Titel, der in diese Kategorie fallen würde. Kann ich gleich auch noch, weil wenn du durch bist, habe ich auch ein paar Wortspiele. Ja. Okay. Hm?
Es ja. ist aber geworden Auerochse.
Ja, stimmt.
Finde ich auch gelesen, schön. Ja. Aber Rindervention hätte ich, wäre noch mehr auf den Punkt gewesen.
Der Auerochse.
Der Auerochse, ja. Dann haben wir noch eine Karte Steer Clear. Das ist ein Instant für ein weißes. Im Deutschen auf Ochse. Oder auf Ochse, wegen auf Achse, weißt du?
Ah, jetzt, ich hab's nicht verstanden.
Ja.
Ich hab's nicht verstanden. Ich hab wirklich überlegt, ich hab's nicht verstanden. Der ist auf Ochse. Okay, wir haben noch Sinn, auf Ochse.
Ein auf Ochse fügt eine angreifende Kreatur oder blockende Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu, falls du ein Reittier kontrollierst. So wie du diesen Zauberspruch gewirkt hast, fügt auf Ochse der Kreaturstand 4 Schadenspunkte zu.
Nur weil du ein Vieh aufsatteln kannst, heißt das nicht, dass du dich auch reiten lässt. Dass es dich auch reiten lässt, sagt hier Annie Flash.
Annie Flash hat überhaupt sehr viele Flavortexte in diesem Set.
Schön.
Hätten wir auch eine schöne Sammlung machen können. So, dann haben wir die
Die
Rustler Rampage. Ja. Rustler ist ja so Viehdieb, ne? Also aha. Man sieht ja auch so einen Viehdieb, der da auf diesem Ochsen reitet und die Herde quasi so mit sich zieht. Im Deutschen ist es leider einfach nur die Rinderstampede. Da macht es überhaupt keinen Sinn, dass da noch so ein Viehdieb drauf sitzt. Der ist einfach zufällig auf dem Bild im Deutschen. Und unten schreit er noch, befreit die Rinder. Im Englischen macht es natürlich mehr Sinn. Release the cows.
Okay, der ist verantwortlich dafür, dass die hier losrennen. Und im Deutschen, ne, Stampede ist ja eher so, wenn eine...
Die sind ausgebrochen, die drehen durch oder so.
Ja. Genau, wenn die durchdrehen, dann rennen die alle in dieselbe Richtung. Okay, ja.
Also hier ist eine kleine bildliche Diskrepanz, finde ich so, zum Deutschen. Und dann habe ich noch 2 Karten von legendären Kreaturen, wo man sich vielleicht fragt, wer sind die denn? Zum einen haben wir Bonnie Paul, Clear Cutter, Legendary Creature, Giant Scout. Im Deutschen Bonnie Paul, die Abholzerin.
Was ist das für eine gigantische Kuh hinter ihr? Jetzt sehe ich gerade, das ist ja nicht, die steht ja nicht direkt vor der Kuh, da ist ja hinter ihr, noch weit hinter ihr, nochmal so ein jemand, der so Bäume hackt. Und dahinter steht eine Kuh, die so von Bäumen oben abfrisst, oder? Kann das sein?
Ja, genau.
Oder sieht das nur so aus?
Das ist eine riesige blaue Kuh. Und jetzt
geil, das aussieht.
Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ist da eine riesige blaue Kuh?
Na, jetzt frage ich mich das, ja. Du hast schon die Antwort für mich?
Genau, das ist eine Anspielung auf eine, ja, auf so einen mythischen Volkshelden aus dem nordamerikanischen oder kanadischen Raum, und zwar auf Paul Bunyan. Paul Bunyan soll ein riesiger Holzfäller gewesen sein, ist ein Volksheld in Amerika und Kanada. Mhm. Und der hat super Kräfte und fällt alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Ist auch so ein Beispiel für kräftige, starke Arbeit im Draußen. Und er wird begleitet von Babe, dem blauen Ochsen. Das ist sein Haustier und sein Working Animal steht hier. Und genau, es ist so eine Volkssage im nordamerikanischen Raum. Paul Bunyan und Babe, der blaue Ochse. Und
ein Rindchen namens Babe.
Genau, und darauf spielt Bonnie Paul hier an.
Aber sie ist auch so riesig, weil im Vordergrund ist ja nochmal so ein kleiner
Sie ist ja auch Giant.
Cowboy. Sie ist ein Giant, okay, und die Kuh ist auch ein Giant.
Und Paul Bunyan war auch sehr groß.
Okay, dann könnte der ja auch ja, das ist, ja, okay, alles klar.
Und wenn
das hat auf jeden Fall eine gigantische Axt, in der so britzelt innen drin.
Genau, wenn sie ins Spiel kommt, dann bringt sie Bo, den Legendary Blue Ox Creature Token mit.
Ach, da gibt's einen Token.
Da gibt's einen Token dazu, ja. Das ist ganz
wo ist der? Wo sieht der aus? Wo sieht der aus?
Das ist eine blaue Kuh.
Ja, ich sehe es. Das ist eine riesige blaue Kuh, die so in die Kamera starrt. Die ist ja wirklich so türkisblau und futtert gerade so Bäume. Nee, Kakteen sind das, glaube ich. Futtert die wie Gras. So Kakteenbäume.
Ja. Von Loic Canavaggia illustriert und Bonnie Paul illustriert von Brian Sola.
Eine blaue Kuh. Wer hätte das gedacht, dass man dass es einen blauen Ochsen gibt?
Ja, also.
Und Brian Sola hat die andere Karte gemacht. Ah ja, verschiedene Personen. Ah ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber okay. Sind trotzdem 2 schöne Karten.
So, und als letzte Karte in meinem kleinen, in dem coole Kartencycle habe ich noch Bruce Tal, den Roving Rager. Ranger, klar, wenn der Bruce schon mal Tal, drin ist. Den wandernden Ranger. Bruce Tal kennst du sicher noch. Damals,
ja, klar,
als es für Commander nur eine begrenzte Auswahl an Karten gab und wenige legendäre Kreaturen, da war er einer von den Boros-farbenen legendären Kreaturen, die man sich immer wieder angeguckt hat, dachte, könnte ich da ein Deck drauf rumbauen? Bruce Tal.
War der nicht sogar ursprünglich in einem Commander Precon? War der nicht sogar ursprünglich in einem Commander Precon drin, in einem einen,
ja,
der
Commander
früheren?
2016.
16. Ah ja, okay, ich dachte sogar noch eher. Mhm, okay.
Meine ich hier zu sehen? Genau.
Ja.
Und der war ursprünglich von Zendikar, war eigentlich wirklich ein ungehobelter Hirte, laut der Lore. Und als dann aber die Eldrazi-Invasion eingeschlagen hat in Zendikar, hat er mit so die Rebellion organisiert und die niedergeschlagen und dabei auch das ein oder andere Schimpfwort verloren. Und jetzt hat er es anscheinend geschafft und ist aufgestiegen und ist Ranger auf Thunder Junction. Hat natürlich weiterhin mit Kühen und Ochsen zu tun und ist jetzt sehr glücklich, dass er hier Cowboy sein darf. Finde ich eine schöne Inklusion in dieses Set, dass sie ihn wieder reaktiviert haben und gesagt haben, Mensch, hier vom ungehobelten Hirten zum Ranger, schöner Aufstieg für Bruce Tal.
Ja, auf jeden Fall. Es sieht auch sehr, es sieht noch ein bisschen herrschaftlicher aus auf dieser Karte,
ja,
als auf den letzten, die er hatte.
So, das waren alle Karten, die mit Kühen und Ochsen zu tun haben.
Das war ziemlich cool.
Ja, habe ich gedacht, ja. Genau, das so kleine Fundstücke.
Ich habe mal so meine Lieblingsübersetzungen rausgeschrieben.
Oh, schön.
Und mit Lieblingsübersetzungen meine ich erstmal nur die, die mir so aufgefallen sind. Und da gab es ja den Tornado. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Heute ist die sächsische Folge. Ich sag's dir. Der Tornado.
A Tornado.
Tornado müsste man. A Tornado, genau. Tornado ist einfach ein Tornado, in dem so ganz viel Dornenmaterial drin ist.
Tornado.
Der Artikel im Sächsischen ist auch Dor. Dann haben wir die, finde ich.
Entschuldigung, ja, gerade das meine hier von Zärtlichkeiten mit Freunden, diese schönen Comedy-Band. Erzählt ja auch einer, hat so mehrere Geschwister. Dorico, der Enrico, der Ren, meine Schwester. Das wäre sehr schön, das fällt mir gerade ein.
Aber es ist ja dann der Doreen.
Der Doreen.
Gut, ja. Der Doreen. Mhm. Gut, dann haben wir hier Kakturante. Finde ich sehr grenzwertig,
ja,
weiß ich nicht. Also überhaupt Sachen, die von Kack haben,
ja,
zu nehmen. Und dann heißt ja eine Tarant. Ja, es ist wirklich ein bisschen sehr Schenkelklopf. Also eine Kakturante. Egal.
Da, aber ich finde die Illustration,
ja,
finde ich sehr gut, weil diese Verbindung zwischen Kaktus und Tarantel sieht hier, also von allen
das
Kaktuswesen,
cool,
die hier abgebildet werden, ist das eigentlich meine Liebste.
Wie heißt sie im Original?
Die heißt im Original Cactarantula.
Okay, gut. So wie Cacti, Cactarantula,
ja,
okay.
Von Philipp Boboran, und das ist natürlich super, weil wenn es um Spitze... wenn es, ja, um spitze Spitzen geht, ist Philipp Boberan eigentlich der, den man beauftragen sollte.
Auch Jasper Eising, auch so ein...
Ah, Jasper Eising hat natürlich gewechselt, aber Philipp Boberan auch.
Ist die jetzt von Philipp von
die ist von Philipp Boberan, aber ich meinte gerade, genau, in meiner Beschreibung Jasper Eising, weil der auch mal so diese Spitzen hat,
ja,
aber Philipp Boberan
macht genau,
das,
das auch. Deine Beschreibung erinnerte mich gerade an Jasper Eising, wollte gerade sagen, dass der ganz coole Karten illustriert hat.
Ja.
Ich finde ihn ja auch immer so, manchmal, ja, kennt man mittlerweile, aber in dem Set fand ich, hat es hier und da ganz gut gepasst. Dann haben wir die Schickschuss-Schlossknackerin.
Ganz kurz noch, Philipp Boberan haben wir ja auch getroffen in Prag.
Ja, muss man immer wieder erwähnen,
ja?
Kann man nicht oft genug erwähnen.
Okay.
Sehr netter Typ und immer noch ein altes Eisen mittlerweile unter den Magic-IllustratorInnen. Die Schickschuss-Schlossknackerin,
ja,
wenn man es oft genug sagt, kann man es irgendwann aussprechen.
Die Schickschuss-Schlossknackerin, ich möchte lösen.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was Schickschuss... Ich möchte lösen. Ich weiß gar nicht, was... Schickschuss gibt es ja einige. Ich weiß gar nicht, was es im Original...
Slickshot.
Slickshot ist Schickschuss, okay.
Anscheinend, ja.
Gut. Und dann, wenn ich diese Folge jetzt einen Übersetzungswin gegeben hätte, dann hätte ich es gegeben, der Karte Take the Fall ist ein Instant für ein blaues, ein Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält -1/-0 bis zum Ende des Zuges. Falls du einen Gesetzlosen kontrollierst, erhält sie stattdessen -4/-0 bis zum Ende des Zuges. Ne, das Gesetzlose hatten wir ja schon, sind Assassinen, Hexenmeister, Piraten, Räuber und Söldner.
Mhm.
Und man zieht noch eine Karte. Ist eine Common, ist jetzt nicht wahnsinnig krass herausragend, was passiert, aber man sieht so einen Cowboy und dem wird irgendwie auf magische Weise das ganze Geld, was er stibitzt hat, also kein Cowboy, sondern halt so ein Gangster mit so einem Waffengürtel, dem wird auf magische Art und Weise das Geld, was er womöglich gerade stibitzt hat, abgenommen. Im Flavortext steht noch, Dewey war in alle Aspekte des Plans eingeweiht, außer dass er am Ende den Kopf hinhalten würde. Im Englischen, except the bit where he was left holding the bag, muss irgendein Sprichwort sein, was ich nicht kenne. Übersetzt wurde das Ganze mit Lackmeiern.
Das ist so gut.
Und dann dachte ich, was heißt denn Lackmeiern eigentlich? Und hab's mal ein bisschen nachgeschaut. Und es heißt tatsächlich, jemanden betrügen,
ja,
und ihm einen finanziellen Schaden zufügen.
Ja. Der hat mich gelackmeiert.
Das wusste ich nicht. Und naja, ich kenne es nur so, ne, da war ich wieder der Gelackmeierte.
Ja, das stimmt, ja.
So, ne, war ich ein bisschen derjenige, der das Nachsehen hatte, im Allgemeinen. Aber es ist tatsächlich, wenn man betrogen wird und einem sogar finanzieller Schaden zugefügt wird. Und das finde ich ganz cool, dass die ÜbersetzerInnen hierfür offenbar dieses alte Wort auf dem Schirm hatten und an der richtigen Stelle einzusetzen wussten.
Finde ich schön, wenn du dich bei der Polizei vielleicht meldest, weil du um Geld betrogen wurdest, gesagt, ich möchte eine Anzeige erstatten, ich bin gelackmeiert worden.
Ich wurde gelackmeiert, genau.
Aber
Lackmeierung in Verzug.
Ich habe gerade noch mal geguckt, also Bedeutung ist noch ungeklärt, ne? Also man weiß nicht so richtig, wo es genau herkommt.
Ah, okay, woher es kommt, weiß man nicht. Ist ja interessant. Ich bin froh, dass es nicht den Fall nehmen übersetzt wurde.
Oder hinfallen. Den Fall nehmen.
Naja.
Den Fall übernehmen, im Anspielung auf letztes Set.
Tornado.
Tornado.
Ja, was hast du noch Schönes entdeckt?
Ich habe noch eine Geschichte gelesen. Ich habe noch die Geschichte von Yuma gelesen, weil wir es da letztes Mal davon hatten. Du hast ja gesagt, der Yuma hat diesen kleinen Kiri gefunden. Und,
Kiri.
Es ist eigentlich schnell erzählt, diese Geschichte, aber ich fand die Prämisse ganz schön. Weil Yuma, gibt es auch eine Karte, Proud Protector, Yuma, stolzer Beschützer.
Ja, das ist die Commander-Face-Karte.
Genau, von der blühende
Wüste-Karte. Ja, genau.
Von blühende Wüste-Deck. Und erstmal Yuma, natürlich Anspielung auf 15:10 nach Yuma, dieser bekannte Western. Gibt es auch eine Karte, wo der Flavortext mit 15:10 nochmal referenziert wird, und zwar in der Eisenfaust-Pulverisierer-Karte. Da geht ein Zug um 3:10 nach Omenport. Aber darum soll es hier nicht gehen. Yuma ist ein Transmann und die Geschichte ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und zwar, als Yuma noch eine Frau war, hat sie zusammen mit zwei anderen Frauen auf New Capenna gelebt und sie haben sich quasi losgesagt von ihrer alten Bande oder von den Mafia-Bossen und haben selber quasi Verbrechen begangen. Haben sich so als Bande zusammengeschlossen und irgendwann hat Yuma dann die Transition durchgeführt. Und weil sie dann aber irgendwie sie hatten dann Geldnot und mussten dann einen großen Raub machen und der ging irgendwie so ein bisschen schief und dann ist Yuma mit dem Geld geflüchtet und hat sich quasi auf Thunder Junction neue Existenz aufgebaut. Ist aber erstmal, als sie angekommen ist oder als er dann angekommen ist, wusste nicht so richtig wohin, kannte sich nicht aus, ist fast in der Wüste verdurstet und hat dann dort Kiri gefunden, diese kleine Kakteen, und zusammen mit Kiri hat er eine Bar aufgemacht. Und eine von seinen alten Weggefährtinnen kreuzt jetzt auf und sagt, hey, wo ist denn das Geld? Und ja, dann gibt's so einen kleinen Brawl in der Bar. Die ganze Bar brennt nieder. Und am Schluss kommen sie aber überein, dass sie die Vergangenheit ruhen lassen. Und quasi aus der Asche der Bar lässt Kiri dann neue Pflanzen wachsen. Und ja, die Bar wird quasi aus Pflanzen, Kakteen und Wüstengewächsen neu gezimmert. Und ich fand das alles eine schöne Allegorie auf diese ganze, ja, Trans-Queer-Community, dass man einen Neuanfang schaffen kann, sich auch, ja, als der Mensch, in der Geschichte wird es gesagt, erfinden kann oder dass man zu dem Menschen werden kann, der man eigentlich schon immer war, und das fand ich ganz schön. Und der Autor Isaac Fellman ist auch selber Transmann und ich finde es sehr schön, dass Wizards hier ja diesen Autor gefunden hat, um diese Geschichte zu erzählen. Ja, also.
Ja, die habe ich mir tatsächlich auch noch zum Teil mit reingezogen. Und ich fand es irgendwie cool, wie Kiri da inszeniert wird und es irgendwie so ein lässiger, sweeter, trotzdem sehr mächtiger Charakter.
Der chillt da einfach auf der Bar rum, brennt alles nieder. Aber erst als die beiden dann zur Übereinkunft gekommen sind, dass sie sich jetzt wieder vertragen, dann lässt er dann die Blumen wachsen. Und das ist, ja, schöne kleine Side-Story. Und da habe ich auch wieder gedacht, diese Side-Stories machen eigentlich das eigentliche Worldbuilding aus. Diese ganze hektische Hauptstory, haben wir ja letztes Mal gesagt, ist zum großen Teil so ein bisschen Western-Ulk, aber in den Side-Stories wird die Welt eigentlich gezeichnet und ja, vielleicht lese ich dann noch die ein oder andere Side-Story weiter.
Mhm. Ja, das ist ganz geil. Ich habe auch noch mal weil du gerade so von Anspielungen gesprochen hast, ich habe auch noch eine schöne Anspielung entdeckt, die mir bei den ganzen Spoilern so entgangen ist. Und zwar gibt es den gesetzlosen Medikus. Mhm. Gesetzloser Medikus kostet 1 und ein weißes, ist eine 1-3 Common, Kreatur, Mensch und Räuber. Gesetzloser Medikus finde ich erstmal schon eine schöne Idee. Und dann siehst du Kreatur, Mensch, Räuber, genau, hat Lebensverknüpfung und wenn er stirbt, siehst du eine Karte. Und dann gibt es ein Zitat vom gesetzlosen Medikus da drauf. Du hast was gegen meine Methoden? Dann lauf doch die 100 Meilen zur nächsten Siedlung, um eine zweite Meinung einzuholen.
Ah, schön,
ja. Und in der Illu sieht man halt so einen klassischen Italo-Western-Held mit so ein bisschen so mexikanischen Einschlag, würde ich jetzt mal sagen, der da so diesen Poncho umhängend, aber trotzdem so drunter die Lederklamotten, einen Lederhut und so einen Schnäuz an sich hat. Und hinter sich her zieht er einen Sarg. Und dieser Typ, dieser Charakter hat mich erstmal erinnert an A Fistful of Dollars, für eine Handvoll Dollar. Mhm. Der sieht relativ ähnlich dem Charakter, den Clint Eastwood gespielt hat. Und wie er diesen Sarg hinter sich herzieht, ist natürlich eine legendäre Szene aus dem originalen Django.
Ah ja, okay.
Von 1966. Regie hat Sergio Corbucci geführt. Und Franco Nero spielt hier Django, der da in sehr langen Einstellungen durch die Prärie zieht und diesen Sarg hinter sich herzieht.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Und ich weiß gar nicht, wann man erfährt, was in dem Sarg ist. Ich will jetzt auch niemanden spoilern, aber da ist was drin und der wird wunderbar in Szene gesetzt und der ist kein Medikus an dieser Stelle. Das kann ich schon mal verraten. Der hat da keine Mittelchen und Potions irgendwie in seinem Sarg, so wie es hier auf der Karte der gesetzlose Medikus dargestellt ist. Aber fand ich sehr schön, hat mich daran erinnert. Und im Hintergrund, es gibt auch so Tornados, die da irgendwie langziehen, sieht zumindest ein bisschen so aus auf der Karte jetzt.
Ja, sehr schön. Es ist schön entdeckt, ja. Wunderbar.
Genau. Dem hätte ich wahrscheinlich so einen kleinen Flavor-Win gegeben. Hab aber noch eine Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch mit erwähnen kann ich erwähnen. Ich
habe heute erwähnen.
Oder komm, nee, sag, erwähn du erstmal noch eine Karte. Ich bastel die später mit ein.
Ich fand eigentlich nur zwei Karten noch interessant, die auch so Musikstücke nochmal Anspielung nehmen. Das eine waren die Lava Spur Boots für ein Mana, Artifact Equipment und Equip 1 und Equipped Creature gets +1/+0 and has haste and ward 1. Und these boots were made for far more than walking.
In these crazy boots I'm gonna walk on over.
Ist immer noch ein großartiger Song von Nancy Sinatra. Und das andere ist natürlich I Shot the Sheriff. In der Karte Shoot the Sheriff.
Shoot the Sheriff, I did.
Shoot the Sheriff. Und Untertitel, beziehungsweise Flavortext ist Now Where is the Deputy? Und natürlich.
Wow, nice.
Shot the Sheriff, but didn't shoot the Deputy. Und genau, das fand ich zwei schöne Anspielungen, dass da nochmal so Songs referenziert werden. Das ist immer schön, wenn man so diese Lines entdeckt. Das ist natürlich im Englischen
ist ja
einfacher
geil.
Zu finden.
Ach, die ist mir entgangen. Schade.
Illustriert?
Das, weil ich die auf Deutsch angeguckt hatte und da heißt es Schuss auf den Sheriff.
Und wo ist der Hilfs-Sheriff?
Und wo ist der Chef? Naja, ich meine, so ist es halt im Deutschen, ne? So heißt es halt.
Ja, illustriert von Fariba Kamsi.
Ja.
Genau, das habe ich noch entdeckt. Und ja, damit zurück zu dir.
Ja, schön. Komm, jetzt so ein bisschen so ein Ping-Pong hier so ein bisschen. Ist eigentlich ganz nice.
Ist lustig.
Wie in so einem lauschigen Abend, wo man, hey, hast du schon einen neuen Set gehört? Ah, gibt's die Karte. Ich habe noch... ich spring mal hier. Und zwar springe ich mal direkt nach Berlin und zwar an die Spree.
Ja, Grüße gehen raus an...
An Berlin.
Und an Alex,
an Boris Basti,
der diesen Gag, glaube ich, auch im Discord schon gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du ihn da gesehen hast schon.
War das nicht Boris Basti?
Oder Boris Basti.
Sorry, also, Alex.
Grüße an beide.
Alex, wenn ich den jetzt wegnehme, den Gag, dann tut's mir leid. Einer von den beiden.
Genau, Grüße gehen raus an beide.
Also, Spree wie es im Englischen heißt, nicht Spray im Deutschen, sondern Exzess im Deutschen. Und da habe ich mir mal eine Karte rausgesucht, und zwar den finalen Showdown. Ich lese den mal ganz kurz vor. Und zwar kostet der ein weißes Mana Plus in den Mana-Kosten. Hat so eine kleine Ecke mit so einem Pluszeichen dran, über das Gavin Verhey in Good Morning Magic eine eigene Episode gemacht hat. Ziemlich cool.
Die habe ich sogar gesehen, ja, oder gehört.
Ja, das fand ich cool, weil sowas liebe ich, solche nitty-gritty kleinen Details, über die mit Sicherheit stundenlang diskutieren bei Wizards.
Also
ein weißes Mana Plus und dann,
also
ja.
Die Idee war, dass sie jetzt verstärkt versuchen, quasi die Kosten für alternative Kosten so auf die Karte zu schreiben, dass du nicht rechnen musst und Mana-Symbole zusammenzählen musst, sondern dass die Kosten quasi transparent sind.
Kann ich absolut nachvollziehen, finde ich mega verständlich, und aber anstatt das zu verbessern, haben sie es hier nochmal komplizierter gemacht. Jetzt muss man nicht nur zwei Sachen zusammenrechnen, sondern eine Kombination aus vier Sachen kann man verrechnen miteinander. Nämlich ein weißes Mana muss man immer bezahlen, und dann darf man eben eines oder mehrere optionale Dinge auswählen, die wiederum eigene Mana-Kosten haben. Mit plus ein generisches Mana kann man alle Kreaturen verlieren alle Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Oder auch plus ein generisches Mana, bestimme eine Kreatur, die du kontrollierst, sie erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Auch sehr spannend. Oder für plus drei und zwei Weiße zerstöre alle Kreaturen. Also finde ich eine schöne Karte, finde die aber alle gut, gerade die auf Mythic irgendwie. Das hat mir sehr gut gefallen, die finde ich sehr, sehr schön flexibel und variabel, und das macht, glaube ich, Spaß zu spielen, weil du mit der Karte immer irgendwie was anfangen kannst. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich warten muss, bis ich alles auf einmal zünden kann, sondern die sind so situativ, dass ich das Gefühl habe, mal gucken, wann ich die Karte einsetzen kann. Ich habe hier drei verschiedene Fälle, wann die Karte Sinn macht, und ich guck mal, für welche Kickerkosten ich das ganze Ding ausspiele, sozusagen.
Die spielen sich auch wirklich sehr, genau wie du sagst. Also ich hatte die jetzt auch in meinem Draft drinne, und die spielen sich tatsächlich sehr, sehr fluffig, weil du halt wirklich kombinieren kannst. Genau.
Ein kleiner Nachteil ist, man muss es auf dem Schirm behalten, was diese Karte macht. Und das ist natürlich nicht wenig, dass man drei Funktionen für eine Karte irgendwie im Kopf behalten muss.
Ja, und ich dann doch immer noch mehr mich verrechnet habe in manchen Spielen, wo ich gedacht habe, okay, das reicht jetzt. Und dann dachte ich, ich wollte ja beides machen, dann reicht es doch wieder nicht. Mhm. Und aber zum Beispiel hatte ich Unfortunate Accident, hatte ich zum Beispiel, kostet ein schwarzes Plus und dann halt plus zwei und ein schwarzes Destroy Target Creature, also eigentlich vier. Und ich hatte dann, glaube ich, mit diesen dreien nur gerechnet.
Siehste, Gavin Verhey wird schon wieder bestätigt hier, dem, was du sagst.
Aber trotzdem funktioniert am Ende. Genau, Spray.
Ich würde, glaube ich, gern, auch wenn wir das heute alles ein bisschen anders machen, einen kleinen silbernen Tasty verleihen.
Ja. Gerne.
Und zwar fand ich eine ganze Menge von diesen besonderen Artworks in diesem Set ziemlich cool. Und vor allen Dingen die so in einem Comic-Artwork dahergekommen sind, weil ich finde, dass es in diesem Set besonders gut passt. Diese harten, schwarzen Töne, diese reduzierten Farben, diese extremen Ausdrücke und diese hohe Dynamik, die halt so dieses Comicbuchhafte mitbringt, weil dieses ganze Western-Ding auch, du hast das letzte Mal ja schon Lucky Luke vorgestellt, findet halt sehr, sehr viel im Comic statt. Und deswegen haben die mich total gekickt und geflasht. Und ich habe mir mal wieder eine Karte ausgesucht mit verrückten, irre dreinblickenden Gesichtern drauf. Und zwar ist die Mindbreak Trap. Das ist eine Big Score-Karte.
Die hatte ich auch fast.
Full Art Illustration hat und kostet zwei blau-blau, ist ein Instant und eine Trap eben, also ist ein Reprint.
Ganz kurz, das ist keine Big Score Karte, das ist eine Breaking News Karte.
Das ist eine Breaking News Karte, okay, stimmt. Big Score hat immer diesen
runden Tresor.
Die Tresortür drauf, ja. Okay. Warum komme ich hier da drauf? Weiß nicht. Aber es gibt auch Big Score-Karten im Comic-Artwork, richtig?
Nee,
gibt's nicht. Hat's ja vorhin nachgeschaut. Ich bin total durcheinander. Ich glaube, die Comic-Artworks. Big Score hat keine Comic-Artworks.
Das sind auf jeden Fall die Breaking News, also diese Zeitungs.
Also die Mindbreak Trap. Und die ist ja auf Englisch. Ich glaube, ein paar Karten gab's nur auf Englisch, ne? Ein paar Reprints. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ein paar Reprints gab es.
Die gibt es auch auf Deutsch. Das ist die Überforderungsfalle.
Überforderungsfalle. Okay, Überforderungsfalle. Lies mal kurz vor, was die macht auf Deutsch.
Also die Überforderungsfalle kostet 2 und 2 blaue. Spontanzauber. Falle. Falls ein Gegner in diesem Zug 3 oder mehr Zaubersprüche gewirkt hat, kannst du 0 bezahlen, anstatt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Schicke eine beliebige Anzahl an Zaubersprüchen deiner Wahl ins Exil.
Ja, da kann man nur hoffen, dass die alle noch auf dem Stack liegen. Dann kannst du direkt wieder entfernen. Und hier, dieses besondere Artwork hat halt erstmal grafisch so Gefängnisstäbe quasi im Vordergrund, so orange herausstechende Gefängnisstäbe, so Gitterstäbe, ja, also ne, sieht ein bisschen aus, als würden die so, als die Gefangenen, die dahinter sind, als, also dicht gedrängt schauen sie uns durch diese Gitterstäbe mit weit aufgerissenen Augen an, überall blitzt nochmal ein Auge und ein Mund hindurch, man weiß nicht, guckt man von oben in ein Loch rein, guckt man geradeaus in irgendeine überfüllte Gefängniszelle hinein, und diese ganze Wildheit ist hier total gut zu spüren, und ich liebe dieses Artwork, es ist so schön grafisch sortiert und trotzdem so extrem ausdrucksstark. Das finde ich nice. Gezeichnet das Ganze Eric Roper oder Arik Roper. Er wird mit A geschrieben von. Und ja, der macht ist unglaublich untriebig. Macht natürlich hauptsächlich genau solche Artworks in diesem Stil. Und hat mit diesen Special Frames, die es hier gibt, endlich die Möglichkeit gefunden, auch mal was für Magic zu machen. Ich kannte den vorher nicht und finde es eine super gute Edition in die Magic-Welt und findet diese Karte großartig gestaltet.
Genau, über die ganzen Breaking-News-Karten sind alle richtig, richtig toll. Mhm. Ich würde den Silvernen Tasty einer anderen Karte geben, weil ich die einfach auch sehr ausdrucksstark fand und eher eine klassische Illustration ist. Das ist die Karte für den ehrlichen Rudstein, Honest Rudstein, von Javier Charo illustriert. Und ja, das ist einfach so eine tolle Illustration von so einem Wildwest-Quacksalber, der da ins Dorf geritten kommt oder in die Siedlung geritten kommt, und da greifen auch schon die Skelettarme aus seinem Quacksalberwagen raus, und Rafael Charo macht immer so ganz tolle Gegenlicht-Illustrationen von Personen, Kreaturen. Das hat mir sehr gut gefallen, und hier natürlich auch mit diesem höllischen Feuer, das da aus diesem Wagen zu kommen scheint. Ja, hat mir sehr gefallen. Er hat unter anderem auch Aragorn the Uniter illustriert. Das war auch so eine ganz dynamische, tolle Karte. Elrond hat er illustriert. Und Mahur, den Uruk-hai-Captain. Also alles so ein bisschen so gegenlichtig aufgenommen. Und ganz tolle Illustration. Und ich fand, es ist so eine schöne Wildwest-Klischee-Karte. Und ja, die kriegt von mir den Preis für die beste Illustration.
Die hat man ja auch überall gesehen, oder? Die war ja auf ziemlich vielen, ich weiß nicht, ob die auf Produkten auch außen drauf war, aber die ist mir im Internet immer wieder begegnet, diese Illustration. Das ist auch so ein Key-Visual quasi gewesen.
Habe ich gar nicht gesehen, aber verdient, würde ich sagen. Also ist klassisch illustriert im Vergleich jetzt zu den Big Score, zu den Breaking News-Karten, aber ich fand es, ja, das ist der Quacksalber, der gehört irgendwie zum Wilden Westen dazu.
Ja. Cool. Richtig, richtig schön.
Ja.
Fein. Ich glaube, vielleicht nochmal so allgemein an dich die Frage gestellt. So zum Abschluss. Ich meine, wir haben ja schon gerade genannt Exzess. Wir haben die Reittiere, die kann man aufsatteln, mit denen kann man Verbrechen begehen, mit seinen Gesetzlosen. Das ist ja jetzt ein Ding, was wir immer wieder sehen, was die durchziehen und wo sie versuchen, semantisch, wie man so schön sagt, also in den ganzen, im ganzen Wortbau, Wortgebilde, ne, in den Sätzen, die man dann auch sagt während des Spielens, versuchen sie ja voll auf den Flavor einzuzahlen. Erstens, wie findest du das hier gelungen? Und zweitens, wird das Set, wie sie es spielt, du hast ja schon gespielt, dem auch gerecht?
Also, ich finde, das Set macht sehr viel Spaß zu spielen. Ich krieg die Verbindung zu den, also die Titel, ich finde die Titel für die Mechanismen sehr gut. Ich finde, das Set spielt sich sehr gut. Ich finde, die Verbindung kriege ich manchmal nicht so hin. Also ob ich jetzt hier einen Exzess ausführe, indem ich jetzt zwei Spells kombiniere, oder ob ich jetzt hier ein Verbrechen begehe. Also viele Dinge, die ich in Magic tue, targeten irgendwas und in manchen Fällen ist es jetzt ein Verbrechen, wenn es den Gegner betrifft. Ja, also ich finde, das Set spielt sich sehr, sehr gut. Es macht unglaublich viel Spaß. Mir gefällt dieser Flavor, weil ich ja Wild West unglaublich gerne mag oder die Old West in Spielen, in Popkultur. Am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir diese Mercenaries-Geschichte oder diese Outlaw-Geschichte, weil das muss ich wirklich auswendig lernen. Ich kann jetzt nicht der Karte automatisch ansehen, in Arena noch weniger, weil da keine Kreaturentypen eingeblendet werden. Muss jetzt immer über alle möglichen Karten hovern, ob die jetzt Outlaws sind, zufällig. Klar, kann ich mir denken, okay, der ist ein hier Assassine, wird vielleicht ein Outlaw sein. Ja, ich finde, die Mechanismen sind flavormäßig sehr gut, aber sie erschließen sich mir nicht so leicht im Spiel.
Ich finde es ja einen ziemlich gerissenen Schachzug, der hier gemacht wird, weil sie extrem viel Flavor reinbringen in Sets, deren Karten total mechanisch sind. Also wir haben hier so ein gefühlt kein Top-Down-Set, sondern eher von der Gestaltung der Karten her so ein Bottom-Up-Set. Mhm. Also die Karten sind sehr, sehr mechanisch, funktional. Mir ist es aufgefallen, als ich versucht habe, so ein Flavor-Win zu finden und habe einfach nicht viel dabei entdecken können, quasi, ne? Außer die schönen Anspielungen, die es gibt in Artworks und in den Titeln. Aber das spiegelt sich nicht in den Mechanismen wieder. Also diese Verschränkung von Artworks und Mechanismen gibt's nicht. Jetzt hat man aber in diese Mechanismen einfach diese Sätze, diese Worte, die sinnmachenden Sätze sozusagen, Worte mit reingepackt. Und diese Flavor Words, wie sie ja früher auch schon mal genannt wurden, ne, so ähnlich. Und damit fügt sich wieder so ein bisschen mehr zusammen. Also ich finde das sehr, sehr geschickt, aber es wird nicht in letzter Konsequenz dem Ganzen gerecht. Aber schön, dass sie damit auch diese Bottom-Up-Sets einfach flavormäßig ein bisschen aufwerten.
Ja, Mark Rosewater gibt sich da immer sehr viel Mühe, um zu sagen, wir haben uns bei diesem Set bemüht, dass du dich wie ein Erfinder fühlst. Oder wir haben uns in diesem Set bemüht, dass du dich wie ein Detektiv fühlst. Und jetzt kannst du dich wie ein Cowboy fühlen. Ich fühle mich da selten wie irgendwas von dem, was ich angeblich sein soll in diesem Set. Es macht einfach sehr viel Spaß, diese Illus anzugucken, diese Worte zu sagen, diese Titel zu lesen. Und wenn dann das Set auch noch ausgeglichen funktioniert im Draft, was ich am meisten spiele, bin ich eigentlich schon glücklich. Ich muss mich da jetzt nicht wie ein Outlaw fühlen oder ein Detektiv. Ich will einfach Spaß haben, Magic zu spielen mit einem schönen Setting. Und das ist hier sehr, sehr gut gelungen, finde ich.
Ja, wunderbar. Hast du noch letzte Worte zu diesem Set, bevor wir uns quasi ins Spielen dieses Sets auch noch mal mehr reinstürzen?
Eigentlich nur, dass ich gelernt habe, dass die Übersetzung für Roadrunner anscheinend Rennkuckuck ist.
Stimmt, der Roadrunner, den haben wir ganz vergessen. Erwähn den noch.
Okay, habe ich mir hier noch bei Flavor Finds aufgeschrieben. Es gibt in Anlehnung an die Looney Tunes Charaktere einen Resilient Roadrunner und einen Cunning Coyote, also einen ausgefuchsten Coyote und einen unverwüstlichen Rennkuckuck. Und das sind zwei wunderschöne Karten, die vom selben Illustrator auch gemacht wurden. Und zwar ist das David Auden Nash. Der hat einmal den Resilient Roadrunner gemacht, also den unverwüstlichen Rennkuckuck. Und der hat Eile und Schutz vor Kojoten, ist ein Vogel, für 2 Mana, für 2/2. Und für 3 Mana, der unverwüstliche Rennkuckuck kann in diesem Zug außer von Kreaturen mit Eile nicht geblockt werden. Das würde tatsächlich gehen durch den Kojote, denn auch der Kojote hat Eile. Aber ist eben Coyote. Und der Cunning Coyote, also der ausgefuchste Coyote, hat auch Eile. Und wenn der ins Spiel kommt, erhält eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +1/+1 und Eile bis zum Ende des Zuges. Und der hat auch Aushecken, also Plot. Das heißt, ich kann für 2 Mana, also die gleichen Betrag, den er kostet, kann ich den irgendwo was plotten lassen, was der Coyote ja sehr gerne macht, irgendwas aushecken, was dann meistens schief geht. Hier könnte es tatsächlich funktionieren, wenn ich den dann für 0 Mana und noch eine andere Kreatur ins Spiel bringe und beide haben Haste und ja, also sehr schöne Kombination, auch vom gleichen Illustrator, im gleichen Stil. Sehr schön, der ausgefuchste Coyote und der unverwüstliche Rennkuckuck.
Es ist einfach auch schön, dass sie für diesen Gag einen neuen Kreaturentyp erfunden haben. Weil der Coyote hätte natürlich auch ein Dog sein können für das, was er darstellt, so. Aber es gibt jetzt einen Kojoten und das ist der Cunning Coyote. Wer ist ja im Deutschen? Der ausgefuchste Kojote.
Der ausgefuchste auch noch. Kojote vor allem. Das ist so grandios, ja. Genau.
Ja, richtig, richtig, richtig cool. Also als ich das gesehen habe, ich habe es erst gar nicht gecheckt mit dem Rennkuckuck und so. Und dann habe ich gelesen, er hat Schutz vor Kojoten. Hä? Bitte was? Ja. Okay, gut, alles klar.
Chase. Chasing the Roadrunner, Omen Port Slang for Wasting Energy und Impossible Pursuits. Das ist so ganz großartig.
Schön.
Und dass der Coyote auch noch Plot hat, ist so wunderbar. Ist wunderbar.
Ja, ja, es passt einfach. Das ist unser Flavor-Win, definitiv. Ich finde die Ebene noch ganz schön, die Full-Art-Ebenen, wo so die Wolken
die
das Maler-Symbol bilden. Ne?
Die Länder sind alle toll. Auch diese verlassene Westernstadt da, die wie im Mondlicht. Das, also die ganzen Länder flavormäßig Handkuss. Wie sagt man? Chefskiss.
Chefskiss.
Handkuss.
Chefskiss. Küss die Hand.
Küss die Hand.
Küss die Hand.
Der Herr ist aber schöne Full-Art-Lanes. So, genau.
Ach, wunderbar. Wunderbar. Schön. Thunder Junction, schönes Set. Ich bin gespannt, wie sie es spielt, wenn ich dann endlich dazu komme, da ein bisschen weiter reinzugucken. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in der Nachspeise, wie wir mit unseren Predictions abgeschnitten haben und womit wir denn wieder rauskommen, wenn wir dann an Bloomsburrow denken.
Genau, und zur Nachspeise gibt's Biscuits, auch eine legendäre Western-Nachspeise.
Ist das so?
Ja. Das sind trockene Kekse.
Zu der Zeit, als einige in meiner Umgebung, also als man dann so ein Zivi gemacht hat oder Bundeswehr, ja, zu meiner Zeit gab es das noch, da haben dann Leute so, die zur Bundeswehr gegangen sind, immer so diese Bundeswehr-Hartkekse mitgebracht. Die waren so in so Alufolie eingeschweißt und hatten kein Verfallsdatum und waren, glaube ich, auch aus purem Staub gemacht. So Butterkekse halt.
So
an die musste ich gerade dran denken, als du das... Gut, so Predictions, schauen wir mal.
Ja.
Ich habe ein gutes Gefühl diesmal. So ein paar Sachen kamen mir bekannt vor. Wollen wir abwechselnd oder erstmal alle durch der Reihe nach? Komm, ich mache alle durch und dann kommen
wir genau.
Abwechselnd.
Einer alle durch, genau.
Okay, also doch. Ich fange mal an.
Ja.
Ich fange mal an mit den Sachen, bei denen ich daneben gelegen habe.
Ja.
Und zwar, es ging um den Bau einer legendären Schienenverbindung.
Mhm.
Ist falsch. Die Schiene wurde eher abgetragen in der Geschichte, würde ich sagen.
Von Zombies, die den Zugführer
auf so hochgelegenen Gleisen, wo ein Zug mit einem langen Zahnrad in der Mitte entlang gefahren ist. Ja, also es geht kein Schienenbau, sondern es wurden Telegrafenmasten gebaut.
Ja, so. für die Omenpfade.
Auch eine klassische Erzählung. Ja, genau, das ist Omophon. Dann
das Okophon.
Okophon. Schön, wenn der es noch gebaut hat, aber er hat es nicht gebaut. Ne? Ist eher das Niv-Mizzet hat es gebaut. Okophon, ach, großartig. Also, Kellen als Cowboy. Und hier setze ich mal ein Jein dahinter, denn er hat zwar die übliche Kleidung eines Cowboys an, aber wir sehen ihn nicht in Cowboy-Action, ist nicht Lasso-schwingend, das hatte ich, glaube ich, noch hinzugefügt. Und kommt eigentlich direkt als so ein... Naja, erst als so ein Helfer und dann ist er ein Outlaw. Das heißt, der hat jetzt auch nicht die Cowboy-Kleidung an, weil er mal ein Kuhhirte war und dann plötzlich vom Wege abkommt und gesetzloser wird und dann aber seine Kleidung einfach noch anbehält. Mhm. Nein, er zieht sie einfach an wie so eine Verbrecheruniform.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt mal ein Jein sagen. Von außen ja, von innen ist er kein Cowboy.
Ja, und war ja auch vielleicht ein bisschen absehbar, dass Kellen wieder den Beruf des Sets annimmt.
So, jetzt das einfachste Ding, Jason Ruska kommt wieder.
Ja.
Yay!
Ja, das ist sehr
aber
gut,
wir haben Ruska auch schon erkannt auf dem Spoiler, auf dem Spoilerbild. Von daher, aber hey,
ich bin sehr gespannt auf diese Bonnie und Clyde Geschichte von Jason Ruska, wie sie jetzt das Multiversum resetten wollen. Also, da freue ich mich sehr drauf, weil es diese beiden Charaktere, schön, dass die noch zusammen sind, finde ich wirklich schön.
Mhm.
Und dass Jace jetzt hier auch aus seinem guter junge Image so ein bisschen rausgeht und jetzt das ganze Multiversum sprengen will. Ich freue mich da auf diese Story.
So, und zu guter Letzt eine etwas spezifischere Prediction, die ich hatte. Und zwar habe ich vorhergesehen, dass es einen legendären Pferdekommander gibt. Rat mal, wie viele Pferde im Set sind.
Oh, 12.
2.
Oh.
Ein schwarzes und das ist auch noch eine Schlange und ein Pferd.
Das hatte ich in meinem Draft. Das ist eine sehr gute Karte, sage ich dir. Das ist eine sehr gute Karte.
Gute Karte.
Das zieht einfach immer noch eine Karte.
Und ist nicht legendär. Das heißt, ich habe noch 50%, ich habe noch eine Chance quasi. Und das andere Pferd heißt Calamity, gutes Zeichen. Galloping Inferno.
Okay.
Also Calamity, galoppierendes Inferno, kostet 4 rot-rot und ist eine legendäre Kreatur, ein Pferd und ein Reittier. Also kann auch aufsatteln quasi. Und immer wenn Calamity, galoppierendes Inferno, gesattelt angreift, bestimme eine nicht-legendäre Kreatur, die es in diesem Zug aufgesattelt hat, und erzeuge einen getappten und angreifenden Spielstein, der eine Kopie davon ist. Opfere den Spielstein zu Beginn des nächsten Endsegments, wiederhole diesen Vorgang einmal. Ja, ich hatte recht. Es gibt einen Pferdekommander. Er ist monorot. Damit hätte ich wiederum nicht gerechnet. Aber ja, ich freue mich. Ja. Das ist auch nicht so, es sieht nicht so, also es wird von Flammen beritten und das Pferd glüht auch zu Teilen. Es ist nicht das Pferd, was ich mir vorgestellt habe, aber meine Prediction trifft zu. Deswegen, ich würde mir heute mal 2,5 Punkte geben von möglichen 4.
Ja, verdient, würde ich sagen.
Das ist 2,5 mehr, als ich sonst habe.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also würde ich auch sagen, die sind gerechtfertigt.
Gut, okay. Na dann bin ich gespannt auf deine Predictions. Ich kann mich übrigens nicht mehr dran erinnern.
So, pass auf. Ich habe vorausgesagt, es wird Reittiere geben. Also es wird so eine Art Mount geben und Tiere können geritten werden. Ich würde sagen, das ist ein Volltreffer. Also nicht nur heißt die Mechanik, heißt diese Tier, dieser Kreaturentyp Mount, sondern es passiert auch genau das damit. Also ich finde es sehr...
Ja.
Horsemanship kam leider nicht zurück.
Ja, das wurde geleakt. Das hast du irgendwie gesehen.
Nein.
Das Ding ist, ich hatte das vorgeschlagen für Ixalan, war ja meine Prediction für Ixalan, dass man Dinosaurier reiten kann. Gibt's eigentlich Dinosaurier mit Mount?
Nee, dieser eine Dinosaurier, der aus dem Vault rauskommt, den kann man nicht mounten.
Nee, leider nicht. Ach, schade. Okay, na, kommt noch. Die kommen jetzt. Jetzt gibt's Mount. Als nächstes kommt den. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein ganzer Punkt.
Dann habe ich gesagt, in der Story wird es irgendwie um Landnahme gehen. Das ist nicht eingetreten. Diese ganze Story konzentriert sich eigentlich nur auf Heists, Verbrechen, die Wildwestschurken begehen. Also von daher, kein Punkt an dieser Stelle. Dann habe ich aber richtig vorhergesagt, würde ich sagen, dass es Heists geben wird und dass man Verbrechen begehen wird als Outlaw. Also auch hier ist diese Mechanik, commit a crime.
Und du kriegst einen Punkt mit einem Sternchen hinten dran.
Das finde ich.
Ein Plus.
Find ich schön. Heist begeht man jetzt nicht so direkt, aber Heist sind quasi Subset von Verbrechen begehen. Und ich hatte ja noch vorausgesagt, dass es irgendwie Shootouts geben wird, vielleicht, oder dass Battles zurückkommen.
Ja. Gute Idee.
Hätte ich nett gefunden, aber auch da würde ich mir keinen Punkt geben, weil das nicht eingetreten ist. Aber ich würde sagen, 2 Punkte. 2,5, nicht schlecht.
Ja.
Haben wir gut hingekriegt.
Ja, schade mit dem Schienenbau. Ich hätte einfach nur sagen sollen, es geht um den Zug.
Naja.
Hätte ich den Punkt vielleicht auch noch bekommen.
Bloomborough.
Interessante Plane. Ich musste mich ja erstmal ein bisschen ganz kurz belesen über die Dinge, die man weiß, um überhaupt zu checken, was da sein wird. Wir wissen ja schon, es wird cute, das Set. Und es geht um viele Tiere. Aber nicht nur um viele Tiere, sondern um ausschließlich Tiere,
ja, keine
die
Humans.
Auf dieser Welt beheimatet sind.
Keine Menschen.
Keine Humans.
Humanoid.
Und was tatsächlich interessant ist, Planeswalkers take on animal forms when they visit the plane. Das heißt, wer auf diesen Plane kommt, wird zum Tier.
Wir haben ja schon diesen Jace Fox gesehen.
Ja,
haben wir?
Da
gibt es ein Bild von
Jace
Fox. Worüber die Community noch diskutiert ist, ob, wenn man durch die Omenpfeile hinkommt, ob man da auch zum Tier wird. Oder ob das nur für Planeswalker gilt, die hin Planeswalken. Das gilt es noch zu klären.
Bestimmt wird man dann auch zum Tier.
Und es wird wohl einen Mechanismus geben, der Offspring heißt. Da weiß man aber noch nichts drüber.
Ah ja, Absprung.
Ja.
Klar, oder? Sagt man nicht?
Du legst den Tab auf deine Handfläche und schlippst die dann so aufs Spielfeld.
Meine Prediction ist, ich habe mich diesmal nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich es tatsächlich relativ schwierig fand. Es wird eine vielleicht bekannte Person geben, die zum Frosch wird, wenn sie auf diese Plane kommt.
Okay.
Vielleicht Oko.
Ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, aber eine uns gut bekannte Figur wird zum Frosch werden.
Ja, vielleicht nicht gut bekannt, aber irgendjemand ein Teil der Geschichte wird, wenn sie auf diesen Plane kommt. Wir sagen, es wird zu Animals und es wird, glaube ich, kein Cute Furry irgendwas, sondern wird so ein Frosch.
Ach so, du weißt aber noch nicht, wer es ist.
Nee, keine
Ahnung. Ach so, okay.
Vielleicht, nee, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, um wen es geht. Also außer Jason Ruska kann ich gerade noch mir noch niemanden vorstellen, der auf dieser Geschichte vorkommt. Soll ich erstmal alle meine durchgehen oder willst du?
Nee, mach mal alle.
Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass doppelseitige Karten zurückkommen.
Ah, okay.
Und wir sehen, wie die Leute transformen. Also, dass es sozusagen keine Werewolves, sondern Cute Wolves geben wird, die vielleicht auf der Vorderseite das Tier sind, auf der Rückseite der Mensch sozusagen. Oder andersrum auf der Vorderseite der Mensch und dann irgendwie bla bla bla, wenn irgendwas passiert, dann werden sie zum Tier. Also, dass diese Verwandlung, dieser Verwandlungsprozess irgendwie abgebildet wird. Und wir einen Jace haben, der auf der Rückseite halt irgendwie so ein cuter Jace ist oder sowas in der Richtung. Mhm. Ich glaube, dass das Set so angelegt ist, dass in der Geschichte es hauptsächlich sozusagen um die Kindheit dieses jungen Fumori geht. Dass wir den ab sofort begleiten werden, wir ihm beim Aufwachsen sehen werden und dieses Set dreht sich quasi um die jungen Jahre. Ich meine, der wächst ja vielleicht auch relativ schnell, aber geht quasi um die Kindheit dieses jungen Fumori, wo er geprägt wird. Vielleicht gibt es sogar ein dramatisches Ereignis, was widerfährt, ne? Weil natürlich wird dieser Plan irgendwann schiefgehen und der Fumori wird Jace und Ruska übermannen und versuchen, die Weltherrschaft an sich zu ziehen, obwohl Jace und Ruska eigentlich nur das Gute im Sinn hatten, indem sie ein wildes Tier die Neuordnung des Universums, des Multiversums irgendwie zugeteilt haben. Das kann natürlich niemals schiefgehen. Mit wilden Bestien, die Fumoris heißen und irgendwie schon eine History haben. Und in dem Fall wird es um die Kindheit gehen, wo noch alles cute ist, aber es wird auch ein bisschen dramatisch sein. Und dieses Kind wird geprägt werden, dieser Loot.
Es ist ja auch das erste Set des neuen Dragonstorm Arcs. Vielleicht nochmal als Hinweis, dass wir jetzt diesen Canon Arc abgeschlossen haben und jetzt beginnt quasi ein neuer Story Arc.
Ah ja, stimmt. Ja, genau. Deswegen ist meine vierte Prediction, die ist ja immer so ein bisschen die Bonus-Prediction, auch relativ easy. Kellen ist nicht dabei. Ja, sorry. Ich hatte es aufgeschrieben, noch nicht in dem Bewusstsein, dass ein neuer Arc losgeht. Ich fand, das ist ein sehr, sehr bescheidenes Ende für die Kellen-Story aus Kellens Perspektive.
Ja, er hat wenig Höhen und Tiefen gehabt.
Und wir haben es ja schon festgehalten, schön, dass es einen Anfang von was Neuem gibt. Das war irgendwie das Highlight dieses letzten Sets, war der Beginn des nächsten Story-Arcs im Grunde. Ja. Kellen ist nicht dabei und wird einfach kommentarlos nicht dabei. Ende. Over. Kellen ist out.
Ja.
Das ist meine Prediction.
Okay.
That's it. Wenig Mechanisches, außer die Transform-Karten und der Frosch, der uns begegnen wird.
So, ich habe mir gedacht, Ich muss denken wie ein Tier. Ich habe versucht, wie wird dieses Set sein, wenn ich aus Sicht, also Mark Rosewater will ja immer, habe ich gerade gesagt, dass ich mich wie irgendwas fühle, wenn ich Magic spiele und ich muss mich wie ein Tier fühlen. Was will ich tun als Tier? Und festgestellt, Tiere wittern die Gefahr. Und deswegen wird es einen Mechanismus geben, der Keen Senses heißen wird.
Geil, wie du jetzt mutig wirst und anfängst, Worte zu bestimmen.
Natürlich.
In deinen Predictions.
Keen Senses wird in irgendeiner Form Gefahr von mir abwenden, indem ich mit den Karten auf der Hand meines Gegners interagiere. Sei es, dass er mir eine zeigen muss nach bestimmten Kriterien, dass er eine abwürfen muss nach bestimmten Kriterien, dass ich vielleicht auch, ja, dass ich so ein bisschen in die Zukunft schauen kann, gucken, was für Gefahren auf mich zukommen von meinem Gegner. Also es wird irgendwas mit der Hand des Gegners passieren.
Nee.
Das sagt sich jetzt so leicht, aber ich schreibe schon mal einen
Schön.
Punkt auf.
Ja.
So, das eine Prediction.
Für den Mut, für den Punkt gibt's für den Mut.
Dann zweite Prediction.
Ja.
Tiere leben in der Natur. Sie kennen sich aus in der Natur, sie sind mit dem Land verbunden und deswegen wird eine Landmechanik zurückkommen. Vielleicht ist es Landfall, vielleicht gibt es aber auch einen anderen Mechanismus, der damit interagiert. Es gibt zumindest eine Karte, die einen alle Länder aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen lässt. Deswegen meine Predictions, irgendwas wird mit Ländern, vielleicht Landfall passieren, die ins Spiel kommen.
Es gibt ja diese Manlands, ne? Die dann für ein paar Mana vom Land zur Kreatur werden, aber das ist eigentlich nicht die Story hier.
Wie ist nicht die Story hier?
Na, dass das Land zu Tieren wird quasi.
Ach so, nee, das wird nicht zu Tieren, das ist einfach Landfall.
Nee, genau. Ja, genau. Nur meine Idee war ja, dass diese Manlands wiederkommen.
Ach so, nee.
Anknüpft an deine.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das
Das Land ja, Landfall wäre natürlich geil. Das wäre natürlich großartig, wenn Landfall mal wiederkommt.
Und die dritte, wie Tiere denken, Tiere arbeiten zusammen im Rudel. Wir hatten ja schon bei Adventures in the Forgotten Realms dieses Pack Tactics. Das heißt, wenn bestimmte Anzahl von Stärke angreift, dann passiert irgendwas. Und da ja auch dieser Aufstand von diesen kleinen Tieren gegen diese große Night Owl passieren wird in der Story, wird es irgendwas geben, ich will jetzt nicht sagen Banding, aber vielleicht kommt
das wär mutig.
Banding kommt nicht zurück. Das ist richtig. Nee, aber wenn Tiere arbeiten zusammen.
Prediction. Meine Prediction ist, Banding kommt nicht zurück.
Genau. Also Pack Tactics in irgendeiner Form, Tiere arbeiten zusammen und tun Dinge.
Schön. Gut, dann freuen wir uns aufs nächste Set. Wir harren der Dinge, bis sie kommen und werden dann, wenn wir unsere nächste Set-Review oder was auch immer das wird beim nächsten Mal
machen. Ich fand es sehr schön heute.
Das Ganze wieder auflösen. Ja, schauen wir mal. Sendet uns Feedback und schreibt uns, wie ihr das heute fandet. Ob diese etwas lockerere Form, sag ich mal, euren Höransprüchen Genüge trägt oder ob ihr vielleicht gern irgendein Spiel haben wollt oder, ja, keine Ahnung, ob das irgendwelche Wünsche offen gelassen hat. Schreibt es uns auf den Social Media Kanälen. Ihr könnt uns natürlich gern auf der Homepage tastymtg.de uns schreiben oder auf einer der einschlägigen Podcast-Plattformen. Wir sind so gut wie überall. Überall, wo ihr uns einen Kommentar hinterlassen könnt, hinterlasst uns einen Kommentar. Und genau, stellt uns gerne auch ein paar Fragen, wie beantworten wir dann in der nächsten Folge.
Was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen eine Wundertüte aufgemacht mit dieser Folge. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welches Segment oder welche Art der Kartenvorstellung euch am besten gefallen hat. Also wir hatten ja jetzt sowohl thematische Sachen, da hatten wir ein paar Art-Sachen drin, wir hatten so ein bisschen Story drin, wir hatten Flavor drin. Schreibt uns gerne, was euch davon gefallen hat, wovon ihr euch mehr wünscht. Das wird uns, oder wird mich interessieren und Geist bestimmt auch.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an die Leute, die uns bei Steady unterstützen.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Ihr kriegt wieder ein paar Snippets mehr. Ich hoffe, das gefällt euch dieses Mal. Und ich möchte heute einen ganz besonderen Dank aussprechen an unsere Mods vom TastyMTG Discord-Server. Denn dieser Discord-Server, ihr wisst es vielleicht schon, dreht sich rund um Pauper. Das heißt, dort wird gespielt, dort wird sich über aktuelle Decks ausgetauscht, über Spoiler, es gibt auch ein kleines Segment für den Podcast und überhaupt wird dort alles ausgetauscht, was man in der Welt irgendwie als tasty empfindet. Und unsere Mods sind, vielen, vielen Dank an euch, zum einen der Mark, aka Markenzeichen.
Das ist schon mal ein großer Gewinn mit diesem Namen.
Auf jeden Fall. Das sind Dennis, aka Lokomoko, Fabian, a.k.a. Fabian, Havoc1979 oder Havoc1979, a.k.a. Andi und der MTG Sönke, a.k.a. Sönke, im echten Leben ohne MTG übrigens. Vielen lieben Dank an eure Arbeit, vielen lieben Dank, dass ihr sehr aktiv seid, genau hinschaut, genau hinhört, euch sehr, sehr die Stimmung und der Ton auf dem Discord ein großes Anliegen sind, worüber sich auch immer wieder ausgetauscht wird und dass ihr mit Herzblut Magic spielt und Pauper für euch gefunden habt und diese Plattform nutzt, die wir hier geschaffen haben, um das gemeinsam mit vielen anderen zu tun. Dankeschön an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank für eure Arbeit und ja, dass ihr Spaß habt an dem Server und ja, danke an alle, die uns unterstützen und kommentieren und Feedback geben und uns fleißig hören. Wir sehen es auch so ein bisschen an den Zahlen, die gehen langsam, aber stetig nach oben. Und
das ist schön, ja.
Ein schönes, organisches Wachstum und das freut uns sehr.
Also, Gruß an alle, die uns zum ersten Mal hören und Gruß an alle, die uns zum 55. Mal hören, denn ja, das ist die 55. Folge, das sagen wir nie, aber ich dachte, genau, danke, dachte ich an dieser Stelle. Also, und jetzt tschüss.
Und
wir hören jetzt auf. Für heute reicht's aber auch.
Ja, tschüss. Und Geis, nicht nur Karten ziehen, sondern auch schneller ziehen als dein Schatten.
Das hast du beim letzten Mal schon gesagt.
Hab ich? Nein.
Ja, genau das hast du beim letzten Mal schon so. Nicht nur neue Sprüche erfinden. Nee, nicht nur irgendeinen Spruch am Ende sagen, sondern auch einen neuen Spruch mal erfinden.
Okay.
Ja.
Bin ich ein bisschen beleidigt.
Sorry, jetzt wollte ich dich gar nicht so hier zurechtweisen, aber
nee, das aber
ist tatsächlich beim letzten Mal schon.
Kratzt jetzt an der Ehre, dass ich den gleichen Gag zweimal gemacht habe. Und nächstes Mal neue Gags.
Genau, auf jeden Fall versprochen. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss an alle.
Tschüss.